Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Frederik Rother. Schönen guten Morgen. Im fernen Osten Russlands wird protestiert gegen die Festnahme eines beliebten Politikers. Die Hintergründe des Falls und das schwierige Verhältnis zwischen den Regionen und der Hauptstadt Moskau, das ist unser erstes Thema. In Bulgarien eskaliert der Machtkampf zwischen dem Präsidenten und dem Regierungschef des Landes. Morgen könnte es zum Misstrauensvotum im Parlament kommen. Und wir schauen zum Ende der Sendung nach Polen. Hier ist die Wahl zum Staatsoberhaupt zwar vorbei, aber das Land bleibt politisiert. Welche Akteure zukünftig eine Rolle spielen könnten, auch darauf schauen wir. Große politische Proteste finden in Russland, wenn überhaupt, oft in den Millionenstädten statt. In Moskau, in St. Petersburg. Dass auch in anderen Landesteilen Tausende auf die Straßen gehen, das ist eher selten. Aber genau das ist in den letzten Tagen passiert. In der russischen Stadt Chabarowsk. Chabarowsk liegt im äußersten Osten des Landes, nur einige Kilometer von der chinesischen Grenze entfernt. Und die Menschen dort haben gegen die Festnahme ihres Gouverneurs protestiert, Sergei Furgal. Dem wird vorgeworfen, in den 2000er Jahren mehrere Morde in Auftrag gegeben zu haben. Viele Bürger in Chabarowsk halten das für vorgeschoben und vermuten vielmehr politische Gründe. Furgal hat bei den letzten Wahlen den Kandidaten der Kreml-Partei unerwartet geschlagen. Über die Hintergründe des Falls kann ich jetzt mit Tilko Gries sprechen, unserem Korrespondenten in Russland. Herr Gries, ganz kurz zur aktuellen Lage. Gibt es denn in Chabarowsk weiterhin Demonstrationen?
Ja, die gibt es. Sie haben am Samstag angefangen, sich am Sonntag und am gestrigen Montag fortgesetzt. Und jetzt müssen wir noch ein bisschen warten, wie das heute Abend aussieht. Chabarowsk liegt uns ja etliche Zeitzonen voraus. Also dort bricht demnächst der Abend an. Und dann möglicherweise, denke ich, wird es weitere Demonstrationen geben. Die waren alle nicht genehmigt bisher, sind aber auch nicht aufgelöst worden. Die größte war gleich die Demonstration am Samstag mit einigen 10.000 Teilnehmern, ungefähr 30.000, 40.000. Danach wurde die Teilnehmerzahl etwas niedriger.
Es steht ja der Verdacht im Raum, dass Furgal Morde in Auftrag gegeben hat. Warum stellen sich denn die Leute trotzdem hinter diesem Politiker?
Das ist in der Tat erklärungsbedürftig, denn die Vorwürfe, die im Raum stehen, sind ja tatsächlich sehr, sehr schwerwiegend. Es geht um Kapitalverbrechen oder zumindest eben die Beauftragung dieser Kapitalverbrechen. Das Ganze soll sich zugetragen haben vor 15 Jahren. Und damit beginnen schon die Fragen dieser Menschen, die mit sehr viel Empörung auf die Straße gehen. Sie fragen, warum jetzt? Warum wird dieser Vorwurf zunächst einmal jetzt im Jahr 2020 ausgegraben? Das hätten die Sicherheitsbehörden ja vielleicht auch früher wissen können. Sie fühlen sich ungerecht behandelt. Also die Menschen auf der Straße fühlen sich ungerecht behandelt. Sie sind der Auffassung, sie haben diesen Gouverneur gewählt, der eben nicht zur Kreml-Partei gehört. Er gehört zur Systemopposition. Er ist wirklich kein Kreml-Gegner. Er ist kein Oppositioneller. Aber er ist jemand, der Popularität errungen hat, schon vor der Wahl, während der Wahl und auch nach der Wahl. Er wird als Gouverneur des Volkes beschrieben und ist eben nicht so ein blasser Technokrat, der mit der Region und den Menschen wenig anfangen kann, wie es häufig in anderen Regionen der Fall ist, wenn die Gouverneure dort entsandt werden, gewissermaßen aus dem Zentrum, aus Moskau.
Ja, Sie sprechen das schon an, das Verhältnis zwischen den Regionen, zwischen der Hauptstadt Moskau. Jetzt wirkt das Ganze ja wie auch so, als wäre Einfluss genommen worden aus der Hauptstadt. Treibt auch das die Menschen auf die Straße?
Ja, das ist so. Das kann man den Kommentaren entnehmen, die Menschen sagen auf der Straße, schreiben im Internet oder auch den Sprechchören. In der Tat geht das auch gegen Moskau. Russland ist ein außerordentlich zentralisiertes Land. Die ökonomische und politische Macht ballt sich in Moskau und die Regionen haben so gut wie nichts davon. Mit kleinen Einschränkungen vielleicht noch St. Petersburg, aber danach kommt dann lange nichts mehr und schon mal gar nicht Chabarowsk, 6000 Kilometer östlich von Moskau. Politische, wirtschaftliche Entscheidungen werden in Moskau getroffen, in der Hauptstadt. Die Regionen führen sehr viele Steuern ab ins Zentrum und bekommen sehr viel weniger davon wieder zurück. Das bedeutet auch, dass Moskau sehr viel glänzender dasteht, auch dem Aussehen nach, als die Regionen. Es gibt wenig qualifizierte Arbeitsplätze, wenig Zukunftschancen, wenig Entwicklung auch in den vergangenen Jahren in den Regionen. Das merken die Menschen. Wer etwas werden will als junger Mensch, der geht von dort meistens weg, geht ins Zentrum, geht nach Moskau. Das merken die Menschen und das treibt natürlich auch den Unmut.
Welche Möglichkeiten hat denn das politische Zentrum, also welche Möglichkeiten hat Moskau jetzt, diese Situation wieder etwas zu befrieden?
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine theoretische Möglichkeit, die ich aber für praktisch ausgeschlossen halte, wäre, diesen Gouverneur wieder zu entlassen. Aus der Haft, meine ich, zu entlassen und ihn wieder zurückzuschicken nach Chabarowsk. Aber ich denke, das wird nicht passieren, da er ja nun in Untersuchungshaft in Moskau sitzt. Möglicherweise wird es einen anderen, einen Nachfolger geben, der auch von der Systemopposition kommt, also nicht von der Kreml-Partei, aber auch der wird sich neue Popularität erst einmal erarbeiten müssen. Aus den Kommentierungen des Abgesandten des Präsidenten, der seit gestern in der Region ist, um diese Verhandlungen zu führen, entnehme ich, dass möglicherweise auch Investitionen stattfinden, also dass Moskau Geld gibt für diese Region, um die Gemüter zu besänftigen. Und schließlich steht natürlich immer noch als letzte Möglichkeit die Repression auf dem Plan der Möglichkeiten, Festnahmen, Strafen, Einsatz von Polizei und des Schlagstocks, also all das, was man sehr häufig in Moskau sieht, wäre ja auch noch eine Möglichkeit, um zu handeln in Chabarowsk.
Ja, das Stichwort Repressionen fällt einem tatsächlich ein, denn es kam ja in den letzten Wochen immer wieder zu Verhaftungen von kritischen Journalisten zum Beispiel, es kam zu Hausdurchsuchungen. Jetzt die Festnahme von Forgal. Gibt es denn in Russland aktuell eine neue Welle der Repressionen?
Das ist so, ja. Das sind zwar sehr viele verschiedene Fälle, aber es häufen sich eben die Fälle aus den Gruppen, aus den Milieus, in denen sich Kritiker der Kreml-Politik immer noch artikulieren. Das können Journalisten sein, das kann der Regisseur Serebrennikov sein, das kann eine LGBTQ-Aktivistin sein oder ein Historiker, der Massenmorde aus der Stalin-Ära aufarbeitet. All sie, entweder sind sie schon verurteilt oder sie erwarten in nächster Zeit hohe Strafen, Geld- oder Gefängnisstrafen. Das ballt sich in diesem Sommer. Das hat Russland tatsächlich in dieser Form so schon längere Zeit nicht mehr erlebt.
Die Festnahme eines Politikers in Russland hat zu Protesten geführt. Einschätzungen waren das von Thilko Gries live aus Moskau. Besten Dank. Bulgarien kommt nicht zur Ruhe. Seit Tagen gehen dort tausende Menschen auf die Straße und sie fordern den Rücktritt von Bojko Borissow, dem bulgarischen Ministerpräsidenten. Ausgelöst wurden die Proteste durch Razzien am Amtssitz von Rumen Radev, dem Staatsoberhaupt Bulgariens. Und dahinter steht ein Machtkampf zwischen beiden Politikern. Radev, der Präsident also, der gilt auch als starker Kritiker der Regierung. Für die könnte es weiter ungemütlich werden, denn die Opposition im Parlament hat für morgen ein Misstrauensvotum angekündigt und auch neue Proteste sind geplant. Clemens Fehrenkotte mit den Hintergründen.
Mafia, Mafia, rufen die Demonstranten am Wochenende in Sofias Innenstadt, protestieren gegen die weithin grassierende Korruption, gegen die für viele Bulgaren offenkundigen engen Beziehungen zwischen Oligarchen und der nationalkonservativen Regierungspartei von Ministerpräsident Bojko Borissow. Auslöser der mehrtägigen Kundgebungen war die vorübergehende Verhaftung zweier Mitarbeiter des Staatspräsidenten Rudem Radev am vergangenen Donnerstag und die Durchsuchung deren Amtsräume durch Beamte der Generalstaatsanwaltschaft. Hinter dieser Aktion vermuten Demonstranten einen direkten politischen Angriff auf den Staatspräsidenten, einen ehemaligen Luftwaffengeneral, der von den oppositionellen Sozialisten unterstützt und seit Anfang 2017 im Amt ist. Zudem beschuldigen sie den umstrittenen Generalstaatsanwalt, absichtlich Korruptionsverfahren gegen die politische Elite und regionale Oligarchen zu verschleppen. Als nach dreitägigen Protesten in Sofia sowie in drei weiteren Städten und am Schwarzen Meer die Proteste nicht abebbten, griff der Staatspräsident, für viele Beobachter überraschend, am Samstagabend direkt den Ministerpräsidenten an. Ich verlange den Rücktritt der Regierung und des Generalstaatsanwalts. Die Entscheidung der Regierungspartei, ihre Anhänger während der Bürgerproteste aufzurufen, sich dort auch am gleichen Ort und zur gleichen Zeit zu versammeln, war eine absichtliche und unzulässige Provokation, die gegen die Bürger gerichtet war. Seit Jahren bereits befehden sich Radev und Borissow, Präsident und Regierungschef. Radev wirft dem nationalkonservativen Ministerpräsidenten unter anderem vor, nicht wirksam gegen Bestechung, Amtsmissbrauch und Korruption vorzugehen. Bulgarien ist laut Transparency International das korrupteste Mitgliedsland der Europäischen Union. Zustände, die der Staatspräsident am Wochenende unmissverständlich ansprach.
Korruptiert.
Die Korruption, das Verbreiten von Angst, die Erpressung durch die Generalstaatsanwaltschaft und gleichzeitige Ignorierung von Betrug, der Verfall des Konzepts, nicht schuldig zu sein, die Erstickung der Pressefreiheit, die brutalen Lügen, das sind alles die Gründe, warum die Bulgaren protestieren. Er habe nicht die Absicht, zurückzutreten, erwiderte Ministerpräsident Borissow in einer Videobotschaft, die er auf Facebook veröffentlichte. Die Gefahren wären sonst viel zu groß und die Welt befinde sich ohnehin durch die Corona-Pandemie in der bislang bedrohlichsten finanziellen Lage. Es gibt keinen anderen Grund für uns, an unserem Mandat festzuhalten, als die Verantwortung, dass die anderen, die oppositionellen Sozialisten, das Land zerstören würden. Die können nicht gut regieren, das haben sie bewiesen. Erst vor dem Wochenende hatte Bulgarien zusammen mit Kroatien von der EU-Kommission grünes Licht für die Aufnahme der Landeswährung in den sogenannten Wechselkursmechanismus 2 bekommen und damit einen wichtigen Schritt in Richtung Einführung des Euros genommen. Die oppositionellen Sozialisten wollen am Mittwoch einen Misstrauensantrag gegen die Regierung im Parlament einbringen und ihre Anhänger aufrufen, gleichzeitig vor dem Parlamentsgebäude zu demonstrieren. Ob etwa die innenpolitische Lage sich derart zuspitzen könnte, dass es zu einem Bürgerkrieg kommen könne? Christo Ivanov, Chef der kleinen Oppositionspartei Ja Bulgarien, die nicht im Parlament vertreten ist und als glaubwürdige Antikorruptionskraft gilt, verneint dies. Nein, es wird keinen Bürgerkrieg geben. Wir haben eine Demokratie und die Menschen haben das Recht zu protestieren. Die herrschenden Eliten sollten allerdings aufhören, den Leuten Angst einzujagen und damit aufhören, Konspirationstheorien zu verbreiten. Sie sollten damit aufhören, weil sie wie Menschen dastehen, die auf eine Eskalation der Spannungen hoffen.
Politisches Kräftemessen in Bulgarien, Clemens Fehrenkotte berichtete. Wie erwartet war es ein enges Rennen bei den polnischen Präsidentschaftswahlen am Sonntag. Mittlerweile ist klar, dass der alte auch der neue Präsident wird. Andrzej Duda, der Regierungspartei PiS nahesteht, hat 51% der Stimmen bekommen. Sein Herausforderer Rafał Trzaskowski von der Partei Bürgerplattform knapp 49%. Die Wahl ist damit abgehakt, aber die politische Landschaft in Polen, die seit Jahren von der rechtskonservativen PiS-Partei dominiert wird, die hat neuen Schwung bekommen. Das sagte der Polen-Experte Peter Oliver Löw im Deutschlandfunk.
Die Bürgerplattform hat mit Trzaskowski einen Menschen, einen Mann, der eine sehr starke Rolle in der Zukunft einnehmen wird. Wir haben neue Akteure auf der politischen Szene. Ich denke, da ist noch nicht alles verloren in Polen.
Peter Oliver Löw war das Chef vom Deutschen Polen-Institut. Wie sieht diese neue Politisierung aus? Das kann ich jetzt mit Peter Sawicki näher beleuchten, unserem Korrespondenten in Warschau. Herr Sawicki, schauen wir doch mal auf die verschiedenen Akteure. Rafał Trzaskowski zum Beispiel. Der hat jetzt die Wahl verloren, aber erstens nur knapp. Und zweitens bleibt er ja auch weiterhin Oberbürgermeister von Warschau. Wie wird denn Trzaskowski Oppositionspolitik zukünftig prägen?
Das ist noch nicht genau klar, Herr Rother. Und zunächst einmal, Sie haben es ja erwähnt, ist er ja weiterhin Oberbürgermeister von Warschau und als solcher ist er jetzt erst einmal weiter tätig. Er ist gestern, also noch am Tag, direkt nach der Wahl, zunächst einmal ins Rathaus zurückgekehrt, hat sich da seiner Arbeit wieder gewidmet. Für den Wahlkampf hatte er sich von diesem Amt sozusagen beurlauben lassen oder war regulär im Urlaub, um Wahlkampf zu betreiben. Am Abend hatte er dann das offizielle Statement zur Wahl verlautbaren lassen. Da hatte er dann nochmal seinen jetzt offiziell gut 10 Millionen Wählern gedankt. Er hat auch Andrzej Duda, dem Wahlgewinner, gratuliert. Gleichzeitig den Wunsch und die Forderung nochmal bekräftigt, dass rhetorisch abgebaut wird nach diesem sehr polarisierenden Wahlkampf. Und er hat auch nochmal an Duda appelliert, dass er seinen Worten Taten folgen lässt. Er hat ja ebenso dazu aufgerufen, sich gegenseitig jetzt die Hand auszustrecken. Außerdem hatte Trzaskowski auf die Mobilisierung in sehr kurzer Zeit verwiesen, also positiv das hervorgehoben und eben gesagt, diese knappe Niederlage, die sei Ausdruck eines großen Wunsches nach Veränderung vieler Menschen in Polen. Und er hat dann nochmal betont, das hat er auch am Wahlabend schon angekündigt, dieser Weg, den man jetzt eingeschlagen habe, den wolle man weitergehen. Allerdings ohne genau seine eigene Rolle zu definieren. Man kann aber davon ausgehen, dass er innerhalb der Bürgerplattform oder der Bürgerkoalition, das ist ja eine größere Wahlliste mehrerer Parteien, dass er da ein Kandidat der Zukunft ist. In der Partei selber dürfte er auch als neue Zugkraft mittlerweile anerkannt sein. Und Beobachter sagen auch, er hat eben dieses neue, starke, landesweite Mandat jetzt, um möglicherweise auch die Partei anzuführen. Das wird man sehen. Es gibt die Diskussion, dass er demnächst Parteichef werden könnte. Er hat sich, wie gesagt, dazu noch selbst nicht geäußert. Zunächst einmal hat er natürlich auch die Möglichkeit, auch die Verpflichtung als Oberbürgermeister, seine Bilanz auszubauen. Da hat er tatsächlich noch nicht allzu viel vorzuweisen, ist dabei auch noch keine 2 Jahre im Amt. Man wird also sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Es ist durchaus denkbar, dass er dann für die Parlamentswahlen 2023 als Spitzenkandidat antritt.
Haben sich denn im Wahlkampf auch andere politische Kräfte neben Trzaskowski positionieren können, die in der Zukunft weiterhin eine Rolle spielen werden?
Ja, absolut. Und da muss man vor allem Szymon Hołownia hervorheben, den Drittplatzierten aus dem ersten Wahlgang. Er hatte da starke 14% geholt und das Ganze als völlig neue Kraft. Er hat da ganz frischen Wind in die politische Landschaft hineingebracht. Er ist TV-Publizist und Buchautor, katholisch zwar, aber mit sehr liberalen Ansichten, beispielsweise was die Gleichstellung homosexueller Paare angeht. Seine wichtigsten Themen sind Bürgerbeteiligung. Da fordert er eine Stärkung der Eigenständigkeit der Kommunen. Er möchte, dass Bürger in politische Entscheidungen stärker eingebunden werden. Und er setzt ganz stark auf das Thema Klimaschutz. Er sagt selbst von sich, er möchte sich keiner klassischen Strömung zuordnen lassen. Da werden auch durchaus Parallelen zum ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky zu Rate gezogen, der da durchaus ähnlich aufgetreten ist. In Polen war vielleicht dann noch nicht ganz die Zeit reif, um so eine völlig neue Kraft nach oben zu spülen. Trotzdem möchte Hołownia ja eine Bürgerbewegung mit dem Namen Polen 2050 ins Leben rufen. Er möchte also weiter aktiv bleiben. Möglicherweise wird auch für die kommende Parlamentswahl daraus auch eine Partei. Das werden wir dann sehen. Was andere Parteien angeht, kann man auch sagen, dass das Linksbündnis das ganze Potenzial noch nicht ausgeschöpft hat. Da könnte es demnächst sogar einen Zusammenschluss zwischen der altkommunistischen in Teilen der postkommunistischen, muss man besser sagen, SLD, der sozialdemokratischen SLD, mit anderen Gruppierungen, die derzeit nur eine formale Liste bilden. Und auch auf dem rechten Spektrum, im rechten Spektrum mit der Partei Konföderation, da ist durchaus auch eine Konkurrenz zur PiS im rechten Lager vorhanden.
Herr Sawicki, wir haben nicht mehr viel Zeit, aber eine Frage möchte ich Ihnen noch stellen. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen steht der PiS sehr nahe. Die OSZE hat jetzt diese Wahlberichterstattung auch als einseitig kritisiert. Wie kann denn ein fairer politischer Wettbewerb gelingen unter diesen Bedingungen?
Das ist schwierig, denn in der Tat ist der TV-Sender, der öffentlich-rechtliche Sender TVP zu einem Medium der PiS geworden, das muss man so sagen. Es ist schwierig für die Opposition, sich damit zu arrangieren. Sie muss vielleicht auf das Internet und auf andere Formate, Bürgergespräche zurückgreifen. Und die EU ist auch da gefordert, der PiS und auch ihren Reformen da auf die Finger zu schauen.
Einschätzungen waren das von meinem Kollegen Peter Sawicki in Warschau. Besten Dank. Das war Europa heute an diesem Dienstag. Vielen Dank für Ihr Interesse und fürs Zuhören. Ich bin Frederik Rother. Kommen Sie noch gut durch den Tag.